Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Also sie eint uns insofern, als wir jetzt jeder von uns am eigenen Leib spüren, dass wir eben alle Menschen sind, Mitglieder derselben Spezies, die jetzt von einer Viruspandemie befallen sind. Also in der Hinsicht eint sie uns. Allerdings ist die sozioökonomische Reaktion auf die Krise selbst wiederum etwas, was uns faktisch massiv spaltet, da die meisten, inzwischen so ziemlich alle Staaten dieser Welt mit nationalistischer Abschottungsstrategie und mit einem Wettlauf um die beste Corona-Reaktion gegeneinander angetreten sind. Also deswegen sehe ich hier eine doppelte Reaktion. Also diesen Trend, den haben wir ja doch in den letzten 10 Jahren massiv beobachten können. Ja, also der Rückzug in die eigenen Grenzen, ganz massiv natürlich durch Donald Trump, der auch als erster angefangen hat, Grenzen zu schließen, als Reaktion auf das Coronavirus, also jedenfalls im Westen, ja, also Einreisestopp für China schon im Januar und dann natürlich die Abschottung von der EU. Und jetzt verbreiten sich die absurden Nachrichten in der New York Times, sogar von der Süddeutschen Zeitung aufgegriffen. Man wisse doch inzwischen, dass die Infektionen in New York City vor allem durch Einreisende aus Europa zustande gekommen seien. Das ist natürlich Pseudowissenschaft, die jetzt bemüht wird, eben um bestimmte nationalistische Stereotypen hochzufahren. Also diese Reaktion sehen wir schon länger, der Wunsch, die Grenzen zu schließen. Und das erklärt jetzt auch leider, warum so viele Bürgerinnen und Bürger auch in der Bundesrepublik diese Maßnahmen begrüßen, weil sozusagen endlich mal die Fremden draußen bleiben. Diesen Aspekt würde ich leider diesen soziopsychologischen nicht unterschätzen wollen. Das ist genau das, wofür ich spätestens jetzt plädieren würde. Also wir brauchen nach dem Reboot unserer sozioökonomischen Systeme, brauchen wir in der Tat eine begleitende neue Aufklärung. Das Projekt der Aufklärung bestand ja ursprünglich im 18. und dann frühen 19. Jahrhundert darin, die Prozesse, die zur Industrialisierung geführt haben, also naturwissenschaftlich-technologischen Fortschritt, mit menschlichem und moralischem Fortschritt zu begleiten. Das hat Kant etwa ausgedrückt in seiner Schrift Der Streit der Fakultäten, wo er, was ja heute sehr akut ist, schon geschildert hat, dass die verschiedenen Fakultäten gegeneinander auch einen politischen Wettbewerb führen. Ja? Also die rechtswissenschaftliche, theologische, medizinische und philosophische Fakultät befinden sich auch jetzt in einem Wettbewerb. Und es ist ja auffällig, dass je nach nationaler Kultur und sozioökonomischer Organisation bestimmte Disziplinen jetzt plötzlich zu Leitdisziplinen der Krisenbewältigung geworden sind. In Deutschland vor allem die Virologie. Solche Prozesse sind fragwürdig, denn naturwissenschaftlich-technologischer Fortschritt, der nicht durch moralischen und das heißt philosophisch-ethischen Fortschritt begleitet ist, führt als solcher in den Abgrund. Stichwort Atombombe, Digitalisierung, ja, künstliche Intelligenz als Existenzrisiko, Selbstausrottung der Menschheit durch Technik und so weiter. Das hört ja nicht auf. Also die herrschende Ideologie ist weiterhin das, was man etwas grobkörnig als Neoliberalismus bezeichnet, was ja eine wirtschaftswissenschaftliche Doktrin ist. Konkreter bedeutet das, dass wir globale Produktionsketten haben von Gütern, die so gebaut sind, dass eben nicht bekanntlich die Schraube, was weiß ich, vom Hidden Champion in Baden-Württemberg entwickelt wird, dann in China gefertigt, lackiert in Taiwan oder eher in Thailand, ja, dann nach Brasilien geschickt in ein Werk, ehe dann irgendwo in Ingolstadt das Auto fertig gebaut wird und so weiter und so weiter. Wir haben eben diese globalen Produktions- und Versorgungsketten. Und die sind nicht so gebaut, dass sie ökologisch und gesellschaftlich vertretbar sind, weil sie auf asymmetrischen Ausbeutungsverhältnissen beruhen, insbesondere auf Strategien des Lohndumpings. Ja, also man legt seine Fabriken dahin, wo man die geringsten Löhne zahlen muss und dadurch entstehen eben inakzeptable globale Ungerechtigkeitsverhältnisse. Und diese globalen Produktionsketten sind jetzt angeschossen worden, ja, durch das Virus, weil vermutlich die Reaktion auf das Virus und die rasche Umstellung der Produktionsketten dazu führen wird, dass diese neoliberale Ordnung, die seit der Wiedervereinigung, also insbesondere seit den 1990er Jahren, die Globalisierung treibt, diese Ordnung hat vermutlich, Finanzkrise 2008 und jetzt Corona, mehr Geld gekostet, als sie eingebracht hat. Das heißt, die ist nicht nur ökologisch und philosophisch unhaltbar gewesen, sondern insbesondere auch ökonomisch, sodass wir hier einen Selbstwiderspruch zu beobachten haben. Und das ist die massive Systemschwäche, auf die ich hingewiesen habe. Das gesunde Mittelmaß besteht darin, dass wir Institutionen, dazu gehören nationalstaatliche Institutionen, Regierungen, die so und so organisiert sind, jeweils anders in den sogenannten Nationalstaaten, auch natürlich mit anderen Regierungsformaten, einer kommunistischen Partei in China und einer liberalen, föderalen Demokratie zum Beispiel in Deutschland oder einem Präsidialsystem in Frankreich und so weiter. Wir haben ja ganz verschiedene Regierungsformate und Organisationsformate. So, die sind aber eben bis jetzt nicht so gebaut, dass sie einer Kosmopolitik, wie ich das nennen möchte, unterstehen. Wir haben nur sehr, sehr schwache Institutionen wie die Weltgesundheitsorganisation, die irgendwie zwischen allen Regierungen verhandeln müssen. So. Und deswegen haben wir viel zu wenige Gesprächsformate. Zum Beispiel jetzt hätte man ja eigentlich einen Austausch der Virologen gebraucht. Faktisch aber lässt natürlich China jetzt keine Forschungsteams aus dem Westen rein, aus verschiedenen Gründen. Und umgekehrt, ja, also deswegen glaube ich, was wir brauchen könnten, wären lokale Lösungen. Ja, also die Produktionsketten der Globalisierung sollten in der Tat, glaube ich, lokaler gehandhabt werden, damit die Güter nicht so weit reisen müssen. Das ist ökologisch nicht vertretbar. Und eben aus anderen Gründen. Aber im nächsten Akt brauchen wir eine Globalisierung der Werte. Das heißt, universale Werte für das 21. Jahrhundert, die nichts zu tun haben mit Nationalkulturen. Wir müssen die absurde Vorstellung überwinden, es gäbe so etwas wie christlich-jüdische Werte im Unterschied zu irgendwelchen anderen, chinesischen, konfuzianischen oder sowas. Ja? Oder russische Werte im Unterschied zu europäischen. Es gibt so etwas nicht. Wenn es Werte gibt, sind sie automatisch universal und wir müssen uns zutrauen, diese universalen Werte in einer globalen Kooperation der Geister zu artikulieren, zu explizieren, um ihnen dann auch zu folgen. Also, Immanuel Kant, der ja teilweise federführend dafür ist, dass wir überhaupt einen demokratischen Rechtsstaat haben. Ja, also Kant und Hegel insbesondere in der deutschsprachigen Tradition haben dafür gesorgt, dass man so über die Moderne nachdenkt, dass im Endergebnis ein demokratischer Rechtsstaat jetzt bei uns implementiert wurde. Und Kant definiert das Recht als ein Management der Handlungskoordination. Also seine Grundidee ist, dass meine Freiheit dort aufhört, wo die Freiheit der anderen beginnt. Und das Recht muss die Freiheiten der Individuen koordinieren und ist deswegen übergeordnet und darf eben in meine reine Willkür eingreifen. So, deswegen akzeptieren wir es überhaupt als etwas Rationales, das uns nicht wie eine Tyrannei auferlegt wird. Das ist das allgemeine Prinzip jetzt hier. Diese Ausgangssperren, die wir im Moment erleben, drastischer juristisch eingefordert in Bayern als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, jeweils ja oder in Paris strenger als in Berlin und so weiter, also auch national verschieden gehandhabt. Diese Ausgangssperren sind nur in dem Maße gerechtfertigt, als die medizinischen Notwendigkeiten sie erfordern. So, wenn dort eine Argumentationslücke besteht, also wenn die virologischen Modelle nicht gut genug sind, um die Ausgangssperren notwendig zu machen, dann sind die Ausgangssperren aus philosophischer Sicht nicht mehr gerechtfertigt. Auf gar keinen Fall. Ja, also erstes Prinzip, das, was vor der Krise ethisch nicht vertretbar war, ist jetzt in der Krise auch nicht automatisch schon ethisch vertretbar. Vor der Krise war es ja auch nicht ethisch vertretbar, dass wir Menschen töten. Und wir würden ja jetzt auch nicht sagen, dann töten wir eben alle Corona, an Corona Erkrankten, dann geht die Krise auch weg, ja, wenn wir so und so viel Prozent der Bevölkerung töten. Ja, das wäre ja auch eine schlechte Idee, offensichtlich. Und warum sollte jetzt das Tracking von Handydaten und damit der nächste massive Eingriff in die Idee der Privatsphäre, ohne die es im Übrigen auch keine demokratische Öffentlichkeit geben kann und damit auch keine Demokratie mehr. Wer also jetzt noch weiter in die Privatsphäre eingreift, verletzt damit eigentlich die grundlegenden Spielregeln der liberalen Demokratie, die ja vorher auch schon durch die Digitalisierung gefährdet waren. Es wäre ja auch ein Skandal, wenn wir zum Beispiel AIDS-Apps hätten. Ja, man stellt sich mal vor, man würde irgendwie in ein Restaurant gehen und es piept, ja, selbst per Metadaten, und es würde sagen, Vorsicht, Vorsicht, hier sind 3 AIDS-Kranke. Ja, also was würde denn das mit unserer Gesellschaft machen? Und mit Corona sehe ich hier keinen Unterschied. Die Tracking-Daten sind auf gar keinen Fall, oder das Verwenden von Tracking ist auf gar keinen Fall medizinisch notwendig. Ja? Und es gibt andere Maßnahmen, die hier Vorrang haben. Ich vermute, dass der Wunsch sich ausbreiten wird, einfach so weitermachen wie vorher. Ja? Also Rückkehr zur erlebten Normalität. Aber vergessen wir nicht, diese Normalität war ja selber ein Krisenherd. Es ist ja nicht so, als wäre vor 4 Wochen alles in Ordnung gewesen. Vor 4 Wochen hatten wir die ökologische Krise, rechtsextremistischen Terrorismus in Deutschland, ja, und ein allmähliches Infragestellen der liberalen Demokratie und unserer zum Beispiel Medienordnung durch die sozialen Medien. Nichts davon ist weggegangen, sondern vieles verschärft, weil wir uns noch mehr in die sozialen Medien verlagert haben als Reaktion auf die Ausgangssperren. Kurzum, zurück zur vermeintlichen Normalität geht nicht. Das wird sowieso deswegen nicht gehen, weil danach eine Wirtschaftskrise auf uns wartet und viele Unternehmen lahmgelegt sind. Also zurück geht nicht. Wir müssen nach vorne. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt bewiesen haben, dass moralisch anspruchsvolle Politik, ja, beinahe koste es, was es wolle, möglich ist. Wenn es stimmt, dass wir das, was wir gerade tun, akzeptieren, die Maßnahmen, weil es moralisch geboten ist, Menschenleben zu schützen, der Vorerkrankten und so weiter. Wenn das stimmt als Argument, und das wäre ja plausibel, dann müssen wir moralisch legitimierte Politik danach auch einfordern. Das heißt ökologisch verantwortliche Politik und Kosmopolitik. Ein sehr viel besseres Gesprächsformat zwischen den Völkern ist absolut genauso notwendig.
Das war der RT Deutsch Podcast.